Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Reformen, Reformen, Reformen. Schon lange wird in Deutschland auf Sie gewartet und viel über Sie gestritten. Klar ist allen, es muss aufwärts gehen. Nur wie? 65% der Bürgerinnen und Bürger befürchten eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und so ist der Druck auf die Bundesregierung enorm. Mein Gast heute ist die unerbittlich streitende Stimme im Ohr des Bundeskanzlers, die sagt, so nicht. Rentenreform, Arbeitszeiten, Steuerreform. Sie hat da ganz andere Ideen, für die sie die einen feiern und die anderen zum Klassenfeindbild machen. Vergangene Woche traf sie sich mit dem Kanzler und Arbeitgebervertretern, zwar ohne konkrete Ergebnisse, aber wie der Kanzler sagt, in ausgesprochen guter und sehr konstruktiver Atmosphäre. Ob sie das auch so sieht? Guten Abend an die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, und die ehemalige SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi.
Guten Abend, Frau Atalay. Ich freue mich aufs Gespräch.
Schön, dass Sie hier sind. Bevor wir mal auf diese vielen wichtigen Reformen blicken, Fußball-WM. Ich saß gestern vor dem Fernseher, hab geguckt, Sie auch?
Ja, in der Tat. Ich hatte es gar nicht vor, aber irgendwie kam ich dann doch nicht dran vorbei.
Und was glauben Sie, so ein 7:1, kann das die Stimmung im Land verbessern?
Ach, ich glaube, Fußball und Politik sind dann doch zu weit auseinander. Und ich glaube, man sollte auch aufpassen, dass man als Politik nicht zu sehr diesen Spaß am Fußball vereinnahmt. Das ist einfach ein Ereignis, das für sich steht.
Aber Sie freuen sich, wenn die deutsche Mannschaft gewinnt, ja, und so ein bisschen gute Stimmung ist. Also 7:1 fand ich jetzt schon mal einen ganz guten Start eigentlich.
Ja? Ja, das war ja jetzt auch in den ersten oder nach 15 Minuten zeichnete es sich ja nicht ganz so deutlich ab. Aber dann war es doch sehr klar und natürlich freut man sich darüber. Das ist dann ja so, das hatten wir ja an anderer Stelle auch schon mal gegen Brasilien, gegen Saudi-Arabien. Mhm. Wo man dann eher dann so zum Ende der zweiten Halbzeit sich denkt, okay, komm, jetzt könnt ihr aber auch abpfeifen. Aber jetzt ist es sozusagen nicht mehr spannend. Aber klar, natürlich, man freut sich.
Mhm. Aber sonst ist die Stimmung im Land ja eher mäßig, nicht besonders gut, würde ich sagen. Die Wirtschaft schwächelt weiter und ja, durch die ganzen Reformen haben auch viele Sorgen, dass ihr Leben vielleicht dadurch schwerer wird. Sie saßen letzte Woche mit weiteren Sozialpartnern ja beim Reformgipfel im Kanzleramt zusammen. Wie haben Sie die Stimmung dort empfunden?
Ja, ich kann das erstmal bestätigen, was der Kanzler gesagt hat. Es war ein Austausch, der wirklich sehr konstruktiv war und wo ich es auch begrüßt habe, dass die Koalitionsspitze in erster Linie einfach erstmal auch zugehört hat. Das heißt noch lange nicht, dass wir uns auf irgendwie eine bestimmte Linie verständigt hätten. Es gibt noch viele offene Punkte, aber erstmal ist es gut und wichtig, dass dieser Austausch endlich stattgefunden hat.
Sie sollen im Vorfeld, das habe ich gehört, aus dem Kanzleramt Fragebögen bekommen haben, so zu den Themen. Da ging es dann darum, was sagt man zur Rente, was sagt man irgendwie zu Arbeitszeiten. Ist das richtig, dass Sie den mit den Arbeitgebervertretern zusammen ausfüllen sollten? War das eine gute Idee?
Nein, wir haben erstmal diese Fragebögen, wenn man so will, zugesandt gekriegt und wir haben uns darauf verständigt, dass jeweils jeder Block sozusagen die Wirtschaftsverbände und die Gewerkschaften das für sich beantworten, weil es auch vor allem im Aufschlag wichtig war, nochmal zu klären, reden wir eigentlich über das Gleiche? Also was verstehen wir eigentlich unter notwendigen Reformen? Wie ist die Lage im Land? Was haben wir für auch eine Analyse, wo die Probleme liegen? Und das war schon wichtig, dass man einfach mal nicht versucht, schon zu viel Harmonie irgendwie zu konstruieren, sondern einfach mal offen darüber redet, wo man die jeweiligen Herausforderungen sieht. Und das war wichtig.
Haben Sie den ausgefüllt? Diesen Fragebogen?
Naja, ausfüllen hört sich jetzt so ein bisschen nach Hausaufgabe an.
Ja, so wirkt es aber auch, wenn das Kanzleramt sagt, so, jetzt habt ihr hier erstmal einen Fragebogen, beantwortet mal bitte die Frage.
Naja, also wir haben schon das auch quasi beantwortet, stichpunktartig eher, die Arbeitgeber haben es sehr ausführlich gemacht. Wir haben uns erstmal stärker fokussiert. Aber Herr Dulger von BDA und ich hatten eben die Möglichkeit, am Anfang einmal auch eben in dieser Grundsätzlichkeit mal aufzuschlagen, wo wir denn den Reformbedarf sehen und wie wir die Lage jeweils einschätzen. Mhm. Das war jetzt nicht gerade übereinstimmend. Ja, klar, aber das überrascht jetzt niemanden. Aber es war trotzdem wichtig, weil es dann ja vielleicht doch auch, ich sag mal, Bedarfslagen gibt, die man trotzdem auch gemeinsam angehen kann, selbst wenn man unterschiedliche Schwerpunkte sieht.
Mit wem von den anwesenden Herren im Kanzleramt haben Sie sich denn besonders gut verstanden? Mit Herrn Dulger, mit Herrn Merz? Gibt's da eine?
Frau Atalay, es tut mir leid, aber wir haben uns sehr deutlich darauf verständigt, dass wir aus dem Gespräch und was da gelaufen ist im Einzelnen jetzt nicht äußern. Es muss möglich sein, solche Gespräche auch mal vertraulich zu behandeln. Ich habe ehrlich gesagt mit ein bisschen Enttäuschung und Verärgerung wahrgenommen, dass es irgendjemanden gegeben haben muss, der aus diesem Gespräch heraus völlig wirr Kontexte hergestellt hat, die es gar nicht gegeben hat, Abläufe falsch wiedergegeben hat. Ich möchte mich jetzt daran nicht weiter beteiligen. Wir setzen darauf, dass wir diese Gespräche in der oder in ähnlicher Konstellation weiter fortsetzen.
Aber das schafft dann eben weniger Vertrauen, oder? Wenn dann doch Infos rausgehen und so ein bisschen durcheinander. Und man versucht natürlich, deswegen frage ich Sie, zu verstehen, was ist da passiert, weil da hängt einfach sehr viel dran. Deswegen wurde dieses Treffen auch sehr hochgehängt.
Ja, also es nützt ja nichts. Man muss ja trotzdem im Gespräch bleiben. Und ich glaube, dass es jetzt auch nicht darum geht, irgendwie dieses Gespräch nachzuzeichnen. Es geht jetzt darum, darüber zu reden, wo wir mit der Politik gemeinsam auch dringenderen Reformbedarf umgesetzt, operationalisiert bekommen. Und was mein jetzt mal unabhängig auch von diesem Gespräch, das da im Kanzleramt stattgefunden hat, was ich sehr schwierig finde, ist, dass wir geradezu auf so einem Art Jahrmarkt der Reformvorschläge sind. Also es vergeht ja eigentlich keine Woche, dass nicht irgendjemand irgendetwas reinschmeißt. Also nicht nur, dass wir über ganz viele Dinge reden müssen.
Aber Sie auch, also... Sie haben auch viele Ideen auf Gewerkschaftsseite.
Ja, aber das ist ja deutlich überschaubarer und auch deutlich weniger überraschend. In erster Linie müssen wir uns jetzt seit über 2 Jahren daran abkämpfen, was andere an wirklich ganz deutlichen Einschnitten wollen. Einfach mal was wegzuhauen, was Arbeitsrechte, was Sozialrechte sind. Das sind aber für mich keine Reformen. Und dann sollte man sich's auch so ehrlich machen und sagen, wir wollen deregulieren, wir wollen kürzen, wir wollen sparen. So, darüber kann man streiten. Aber Reformen sind für mich Entscheidungen, die etwas verbessern. Und deswegen setzen wir sehr viel Wert darauf, eben wirklich über die Strukturen zu reden. Die Strukturen im Staat, die Strukturen in den Sozialversicherungen, das ist das eine. Aber wissen Sie, die Bundesrepublik ist immer stark gewesen und hat ihre erfolgreichsten Jahre gehabt, wenn Wachstum und soziale Sicherheit zusammenkommen. Und die soziale Sicherheit wegzuhauen mit allerlei völlig unkoordinierten Lösungsvorschlägen verschafft eine Unsicherheit, die natürlich weder zu Zutrauen, Zuversicht noch zu Wachstum beiträgt. Und die andere Seite, was wir wirklich für Wachstum machen müssen vor dem Hintergrund, welche wirtschaftlichen Herausforderungen wir haben, wird aus meiner Sicht viel zu wenig thematisiert.
Also macht der Kanzler sich das zu leicht?
Ich will das jetzt nicht auf den Kanzler alleine schieben.
Er ist der Chef, also er muss am Ende doch entscheiden.
Ja klar, er steht am Ende für alles. Mhm. Aber ich glaube, dass insgesamt die Regierung zu viel aus der Perspektive der Haushaltskonsolidierung denkt und zu wenig in der Frage der eigentlichen Zielsetzung, wo wollen wir hin? Also wie schaffen wir denn jetzt wirklich Wachstum? Und wir schaffen eben nicht Wachstum dadurch, dass wir das Arbeitszeitgesetz flexibilisieren, wie es die eine nennen. Ich sage es aufweichen.
Ja.
Und wir schaffen auch kein Wachstum dadurch, dass die Leute halt einfach mehr Zuschüsse bei der Medikamentenzuzahlung beispielsweise leisten müssen. Ich will mich jetzt gar nicht so sehr an den einzelnen Themen abarbeiten und sagen, das ist jetzt ganz schlimm. Aber in Summe schafft das nicht das Zutrauen, dass da drin Entscheidungen sind, die Dinge besser machen, nachhaltiger machen. Und darüber wollen wir reden.
Ja, und wir wollen auch gleich darüber reden, über die einzelnen Punkte. Noch einmal kurz, wenn es um Kompromissbereitschaft geht, das haben Sie auch gesagt, man muss erstmal miteinander reden. Das ist erstmal wichtig. Markus Söder sagte heute, er erwarte Kompromissbereitschaft von allen Seiten. Man sah bei den Reformen zum Erfolg verdammt. Wörtlich mit Blick auf die AfD sagt er, die Wölfe stehen vor der Tür. Überhören Sie demnach das Heulen?
Naja, das ist ja jetzt ziemlich trivial, uns damit zu konfrontieren, wenn wir nicht schlucken, was uns vorgesetzt wird, dann kommt die AfD und wird diese Republik noch viel brutaler gegen unsere Interessen irgendwie umstülpen. Das ist zwar richtig, im Sinne von, wenn die AfD an die Macht kommt, wird sie viel arbeitnehmerfeindliche Politik, viel wirtschaftsfeindliche Politik umsetzen. Aber das kann ja nicht, also das, wir können uns ja nicht einer solchen Erpressung hingeben. Mhm. Und der Punkt ist nicht, ob man reformbereit ist und ob man kompromissbereit ist. Die Frage, die ich zurückwerfen muss, ist, was ist denn überhaupt für die Beschäftigten drin? Nichts von dem, was vorgeschlagen worden ist, verbessert irgendetwas für die Menschen in diesem Land oder die Beschäftigten. Es ist ausschließlich eine Logik der Haushaltskonsolidierung und man folgt dem Ruf der Arbeitgeber, Hauptsache Kosten irgendwie runter.
Die Arbeitgeber würden sagen, wir halten die Jobs. Wir haben ja nun auch eine Problematik, dass ganz viele Jobs tatsächlich verloren gehen, jeden Monat Industriejobs und so weiter. Die würden sicherlich jetzt sagen, ohne uns gibt's keine Arbeit.
Absolut
richtig. Dann haben die Beschäftigten auch ein Problem.
Absolut richtig. Deswegen stehen wir ja als Gewerkschaften in Deutschland dafür, dass wir, das ist ja unser fast tägliches Geschäft, ob das Tarifverträge sind, ob es Sozialpläne sind, ob es spezielle Betriebsvereinbarungen in den Betrieben sind. Natürlich werden da Kompromisse gemacht im Sinne von, man sieht die betrieblichen Notwendigkeiten und Realitäten und die beschäftigten Bedarfe. Und wir versuchen daraus eben gemeinsame Lösungen zu finden. Haben wir tausendfach ja auch Erfolg mit. Nur im Moment folgt die Regierungsvorschläge und das, was eben so unkoordiniert in den Raum geworfen wird, eben nur einseitig dem Interesse, Hauptsache irgendwie Kosten drücken. Und wissen Sie, die Industrien, die Sie ja richtigerweise ansprechen, wo wir im Moment die größte Not haben. Die haben natürlich jahrzehntelang auf ein Exportmodell in Deutschland gesetzt, waren damit auch sehr erfolgreich. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob sie nicht auch einiges selbst verschlafen haben. Ist nochmal ein eigenes Thema. Aber denen ist ja nicht geholfen, wenn jetzt in Unternehmen, wo wir keine ausreichende Produktionsauslastung haben, weil Aufträge fehlen, die Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit geschickt werden oder vielleicht sogar Standorte geschlossen werden. Was ist denen geholfen, wenn wir jetzt das Arbeitszeitgesetz aufweichen und sagen, ihr sollt mal alle irgendwie mehr arbeiten und das mit der Vereinbarkeit müssen wir jetzt mal ein bisschen zurückstellen? Warum soll da ein Auftrag mehr zustande kommen?
Auf den Punkt will ich gleich noch kommen. Ich würde aber gerne mit Ihnen mal einmal gemeinsam auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Reform und die Probleme kurz blicken.
Beim Gipfeltreffen mit den Sozialpartnern am vergangenen Mittwoch muss Yasmin Fahimi schon mal ihre Position verteidigen.
Ich will ja nichts sagen, aber das geht nicht.
Ob dieser Satz bei den Gesprächen zwischen der Bundesregierung mit den Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern noch häufiger gefallen ist, lässt sich nur mutmaßen. Aber die Stimmung vor dem Treffen ist angespannt. Denn klar ist, Deutschland braucht dringend Reformen. Bürokratieabbau, Steuerfragen und Änderungen am Sozialstaat stehen an. Die bisherigen Ideen dazu kritisiert Yasmin Fahimi. Es seien keine Reformen, sondern Sparpläne. Immerhin kamen die Sozialpartner nun mit der Politik zusammen. Allerdings für viele zu spät.
Denn wer ein Land reformieren will, der muss mit denjenigen sprechen, die das Ganze betrifft. Und wir haben einen Bundeskanzler, der mehr über die Leute redet, als mit den Leuten redet. Und ich halte das für einen großen Fehler.
Doch die Gespräche im Kanzleramt sollen konstruktiv gewesen sein. Die Regierung gibt grünes Licht für weitere Treffen. Viel Zeit dafür ist allerdings nicht mehr. Am 1.7. möchte sich der Koalitionsausschuss mit den Reformplänen befassen, damit noch vor der Sommerpause erste Ergebnisse vorliegen.
Ja, der Druck ist tatsächlich da und ich möchte mit Ihnen mal so ein, zwei Themen ansprechen. Sie haben jetzt immer wieder gesagt, ne, Arbeitszeit, Wochenarbeitszeit, darüber wird geredet, 8-Stunden-Tag und so weiter. Wenn wir mal auf diesen 8-Stunden-Tag blicken, für Sie kommt das wirklich, habe ich ja eben auch wieder rausgehört, überhaupt nicht in Frage. Aber was ist so schwierig für Sie zu sagen, wir machen da eine Wochenarbeitszeit draus?
Weil der Teil, der dazugehört, heißt, dass die Tageshöchstarbeitszeit bis zu 13 Stunden Anwesenheit heißen könnte. Und das bedeutet Überlastung, das bedeutet weniger Vereinbarkeit, und es greift den Kern unserer flexiblen Arbeitszeitmodelle an, den wir in Betrieben und in Tarifverhandlungen vereinbaren. Und wenn mir dann von Arbeitgeberseite sogar noch ausdrücklich gesagt wird, dass es eben nicht um den tariflich geregelten und geordneten Bereich ginge, weil wir ja entweder schon Vereinbarungen haben oder eben nicht bereit sind, einfach mal eben von der Tagesgestaltung der Arbeitszeit abzurücken, sondern dass man darauf drängt, dass insbesondere die Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind, diese Flexibilität brauchen und wollen, dann ist das ein am Ende die Aufkündigung der Sozialpartnerschaft. Ja. Und das heißt ja, es soll genau darauf hinauslaufen, dass man nicht in Verabredung mit uns, sondern in eigener Willkür und mit dem Direktionsrecht des Arbeitgebers über die Lage der Arbeitszeit am Tag verfügen will.
Ist das nicht ein etwas überholtes Bild vielleicht, dass man jetzt denkt, der Arbeitgeber, ist die Frage, in welcher Branche ist das, sagt, pass auf, heute musst du um 8 anfangen, bis so und so viel arbeiten, 10 Stunden, ist mir eigentlich egal, nächsten Tag kommst du dann und dann. Läuft das nicht mittlerweile, ehrlich genommen, in ganz vielen Branchen und Berufen so, dass man sich abspricht, dass man Pläne macht, ein Team hat, dass das regelt und das eigentlich eine Flexibilität bietet?
Richtig.
Viele wollen diese Flexibilität.
Richtig, das gibt es und das gibt es mit unseren Vereinbarungen. Die Tarifverträge, die wir haben, haben eine solche extrem hohe Flexibilität.
Ja, aber wenn es außerhalb der Tarifverträge ist, was spricht dagegen? Bitte? Was spricht dagegen, wenn Sie haben eben gesagt, das gilt dann vielleicht für Unternehmen, die nicht in den Tarifverträgen sind? Was spricht dagegen, zu sagen, gesetzlich, wir regeln das, es gibt eine Wochenarbeitszeit und regelt das bitte untereinander?
Weil die Beschäftigten in diesen nicht geordneten Bereichen dann dem alleinigen Direktionsrecht des Arbeitgebers unterlegen sind. Und die Vereinbarungen, die wir machen, schaffen natürlich auch diese Flexibilität. Man kann bis zu 10 Stunden, man kann in Ausnahmefällen auch darüber, man kann in Ausnahmefällen sogar die Ruhezeit einschränken und. Wir haben Jahresarbeitszeitkonten, diese Flexibilität haben wir. Was wir nicht wollen ist, dass der Beschäftigte alleine dem ausgesetzt ist, dass der Arbeitgeber das tut, was Sie gerade eben angedeutet
haben. Aber welche
Beschäftigten denken Sie? Heute brauche ich dich 13 Stunden und morgen bräuchte ich auch noch mal 12 Stunden und übermorgen bräuchte ich nur 4 Stunden. Wie soll da Vereinbarkeit noch funktionieren?
Ist welche ja nichts Branchen mehr planbar. Denken Sie da? Aber ich finde, dass in vielen Bereichen, Projektarbeit zum Beispiel, da weiß man irgendwie, das ist jetzt eine ganz heftige Woche, da muss ich 4 Tage durcharbeiten und habe danach vielleicht weniger.
Genau das geht aber alles mit dem bestehenden Arbeitszeitgesetz und mit noch mehr Flexibilität, die wir auch über unsere Vereinbarungen schaffen, aber eben nicht ohne, dass man die Beschäftigten dabei überhaupt gar nicht berücksichtigt. Das ist ja das, was wir an Vereinbarungen schaffen. Und es schafft eine beiderseitige Flexibilität, die übrigens auch geschätzt wird.
Mhm. Ja, weil dieser 8-Stunden-Tag, der stammt aus dem Jahr 1918, wurde nach dem Ersten Weltkrieg hart erkämpft, eingeführt, aber ist eben schon ein paar Jährchen her.
Das bürgerliche Gesetzbuch ist noch älter.
Ja, die heutige Regelung im Arbeitszeitgesetz 1994. Warum kann man nicht sagen, wir haben 2026, wir flexibilisieren das etwas, weil dann auch vielleicht die Arbeitgeber einen Punkt haben und sagen, ich brauche auch eine gewisse Flexibilität, um den Laden am Laufen zu halten?
Aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, weil es nicht um Flexibilität geht, sondern es geht um Willkür. Es geht darum, dass die Beschäftigten weniger Möglichkeiten haben, ihre Arbeitszeit zu gestalten. Und wir können das sehen, dass beispielsweise in den Lieferdiensten oder nehmen wir die Paketdienste, wir schon die Situation haben, dass es überlange Arbeitszeiten gibt. Die Leute gehen kaputt. Und das Geschäft soll auch noch am Ende des Tages legalisiert werden, dass am Ende die Paketaussteller beispielsweise, ich könnte andere Beispiele nennen, dann halt legal locker 12 Stunden durch die Gegend fahren und Pakete ausliefern. Und das macht die Leute kaputt. Wir haben ja nicht umsonst seit Jahrzehnten arbeitsmedizinische Untersuchungen. Wir haben sogar eine eigene Bundesanstalt dafür, die alle möglichen anderen negativen Einflüsse, ob es Vibration, ob es Lärm, ob es Lichteinfälle, ob es Temperatur und Gefahrstoffe angeht, eben auf diesen 8-Stunden-Tag ausgerichtet haben. Und wenn man das beliebig verlängert, dann werden diese negativen Implikationen so viel größer, dass ich sie auch nicht damit kompensieren kann, dass ich irgendwann anders mal nur 4 Stunden arbeite. Ja. Und wir wissen, dass nach 8 Stunden die Fehlerquote steigt. Sie steigt nach 10 Stunden exponentiell. Und im Übrigen, ich wünsche viel Spaß bei den Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherung, wenn dann dort zum Beispiel Wegeunfälle dramatisch zunehmen. Dann steigen dort die Beiträge.
Gut, das wäre jetzt was, was wir jetzt noch nicht empirisch belegen können in diesem Moment. Aber ich höre raus, da ist mit Ihnen nicht zu holen. Sie bleiben bei den 8 Stunden am Tag. Bleiben Sie auch dabei, dass Sie sagen, wir müssen auch in der Summe nicht mehr arbeiten. Das sagt Markus Söder auch, den habe ich eben schon zitiert. Der sagt, wir sollten einfach alle 1 Stunde pro Woche mehr arbeiten. Mhm. Also geht es jetzt nicht um die Flexibilisierung. Das würde 3% mehr Wachstum bringen. Hat er da nicht einen Punkt in diesen schwierigen Zeiten?
Ja, ich will trotzdem kurz korrigieren. Wir sind nicht dafür, dass man nicht mehr als 8 Stunden arbeitet, sondern man kann auch mehr arbeiten.
Es soll nicht festgelegt sein von Arbeitgeberseite,
sondern es muss auf gemeinsamen Vereinbarungen basieren. Und ein einzelner Beschäftigter ist ohne eine Betriebsvereinbarung, ohne einen Tarifvertrag nur zurückgeworfen auf das Gesetz und hat dann keinen Einfluss mehr. Und
mehr
die
arbeiten?
Frage, gibt es insgesamt einen Bedarf an einem größeren Arbeitszeitvolumen. Wir haben bereits die höchste Erwerbstätigenzahl ever, historisches Hoch. Im Übrigen auch ein Erfolg dessen, dass es eben zum Beispiel auch ein Recht auf Teilzeit gibt. Das hat die Frauenerwerbsquote deutlich geholfen mit anzuheben.
Es sind mehr Personen in Arbeit, aber die Stunden sind
nicht. So, und jetzt gibt es die Diskussion darum, ob wir pro Kopf zu wenig arbeiten. Mhm. Naja, da sage ich, dann muss man über die Rahmenbedingungen reden. Einerseits, Stichwort Ausweitung der Teilzeitarbeit vollzeitnah, liegt eben daran, dass es nicht genügend ambulante Pflege, nicht verlässliche Ganztagsschulen und so weiter gibt. Es gibt aber auch 2,5 Millionen Teilzeitbeschäftigte, vor allem Frauen, die gerne aufstocken würden, es aber nicht dürfen. Mhm. Oder die Arbeitgeber das verweigern. Ich habe das bei der Post erlebt, ich weiß das aus dem Einzelhandel, weil es die falsche Einschätzung gibt, dass ich mit lauter Teilzeitkräften ja viel flexibler bin, mhm. weil ich die dann ja trotzdem noch mit Überstunden anweisen kann. Und das ist ein Problem, über das wir reden müssen. Und ein ganz anderes Thema ist dann aber, weil Sie nach Arbeitszeitvolumen ja wahrscheinlich auch nach vorne rausfragen, richtig, mit der Demografie kriegen wir eine Reduzierung der Arbeitskräfte einfach auch von der Kopfzahl
also müssen
her.
Die wir
müssen
jetzt mehr
wir
arbeiten?
Kompensieren.
Müssen wir mehr arbeiten?
Wer Hallo. Muss mehr arbeiten?
Summe,
Herr Lindemann hat mal in der Talkrunde gesagt, die Rentner, dann das glaube ich nicht.
Ja, da kommen wir auch noch zu. Aber da kann man ja auch über verschiedene Punkte noch reden. Aber die jetzt in Arbeit sind, Sie haben ja als Beispiel eben den Paketzusteller genannt, aber wir haben ja sehr, sehr viele Branchen, in denen vielleicht der ein oder andere auch sagen würde, also ich kann schon noch ein Stündchen mehr. Ich kriege da ja auch offensichtlich Geld für. Das ist in Ordnung für mich.
Das können Sie ja auch tun.
Also müssen wir mehr
arbeiten. Wir verbieten ja nicht Überstunden und Mehrarbeit. Im Gegenteil, auch dazu haben wir Regelungen. Der Punkt ist nur, es gibt bei den Vollzeitbeschäftigten mit 41,2 Stunden ein Limit und ein Umfang, den ich nicht empfehle, deutlich auszuweiten, weil die Arbeitsdichte heute natürlich auch eine andere ist als vor 30, 40, 50 Jahren. Das heißt, es führt die Leute in die Überlastung. Wir haben in Kitas, in Schulen, in den Krankenhäusern, im Altenpflegebereich starke Überlastungsmomente, wo die Leute deswegen in Teilzeit gehen, weil sie sagen, ich schaffe es in Vollzeit nicht mehr, weil es so dicht ist, ich zusätzliche Schichten machen muss. Das heißt, wir müssen hier auch über Personalausstattung reden, damit mehr Leute eben auch wirklich sich wieder die Vollzeitstelle zutrauen und zumuten können. Naja, und dann brauchen wir natürlich mehr Erwerbstätigenpotenzial, indem wir beispielsweise junge Erwachsene, 3 Millionen zwischen 20 und 35, die keine Ausbildung haben, die nicht wirklich nachhaltig in den Arbeitsmarkt etabliert sind. 55- bis 65-Jährige, die sehr viel schlechter, wenn sie arbeitslos sind, eine Chance haben, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Fachkräftezuwanderung. Also es gibt ganz viele Themen, wo ich zustimme. Wir brauchen nach vorne eine Offensive für das Aktivieren von erwerbstätigen Potenzial, aber nicht, indem wir einfach sagen, dass die schon da sind und am besten noch die in Vollzeit, sich mal nicht so anstellen sollen.
Die Seniorenunion schlägt heute vor, junge Leute sollten früher arbeiten. Sie haben gerade junge Leute angesprochen. Die sagen, sie zitieren sich selbst sozusagen nicht mit 14 wie wir selbst, aber auch nicht erst mit 30. Ist die Jugend zu faul?
Ach Gott, wissen Sie, das ist aber ein ganz schräges Bild auf die junge Generation. Weil ja so getan wird, als ob alle studieren und die studieren, bis 30 studieren. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt unter den Studenten zunehmende Anzahl von Menschen, die zusätzlich nebenbei arbeiten, neben dem Studium.
Da sagt Robert, kann man gut machen, BAföG brauchst du auch nicht.
Genau.
Was sagen Sie denn dazu?
Und das alles bei dem Druck, dass man eben sein Studium noch umso schneller fertig kriegen muss. Es gibt ganz viele junge Menschen, die eben auch in die berufliche Ausbildung gehen. Und auch da erwarten ja auch die Arbeitgeber, dass die Leute mindestens mit Realschulabschluss besser mit Abitur kommen. Also dann müsste sich auch auf dem Ausbildungsmarkt etwas ändern.
Und was sagen Sie zu der BAföG-Geschichte, dass Dorothee Bär sagt, naja, also man kann ja wohl auch nebenbei arbeiten, ob jetzt eine BAföG-Reform kommt, kann ich nicht versprechen, weil es mehr Geld kostet.
Ja, ich finde es unsäglich, weil natürlich müssen die BAföG-Sätze und die Berechtigung den Realitäten angepasst werden. Und es ist leider so, dass wir von Studienjahr zu Studienjahr beobachten, dass insbesondere diejenigen, die aus nicht akademischen Haushalten kommen, immer weniger Chancen haben, immer weniger zu den Universitäten gehen. Und ein Grund dafür ist eben einerseits unser Schulsystem und andererseits die Frage, ob man es sich leisten kann. Mhm. Das ist keine gute Entwicklung. Im Übrigen nochmal, also ich finde es wirklich eine schräge Perspektive auf diese Generation Gen Z, wie man jetzt sagt, so zu tun, als ob die es so super leicht hätten. Ich meine, die haben Corona hinter sich, wo sie in der Schule, in der Ausbildung, im Studium extreme Hindernisse hatten und zurückgeworfen wurden, wo soziale Kontakte verloren gegangen sind. Wir haben eine junge Generation, die auch ehrenamtlich eher engagierter ist als weniger engagiert, was Vorgängergenerationen angeht, zum Beispiel ihre Seniorenunion, die Sie gerade ansprechen. Ich weiß nicht, ob die mit 14 alle schon parallel sich gesellschaftlich engagiert haben, außer vielleicht im Sportverein zu kicken, was auch ein anzuerkennendes Engagement ist, aber da tut diese Generation deutlich mehr. Und der Druck in der Schule, in der Ausbildung, im Studium ist sehr viel größer geworden. Also ich bitte darum, mal ein bisschen nicht so sehr von oben herab und aus der Altersklasse der Babyboomer jetzt irgendwie auf diese Generation zu blicken.
Wenn Sie mit dem Blick auf die Rente gucken, würden jetzt einige junge Leute, zum Beispiel Junge Union, sagen, dann darf das, was mit der Rente gerade passiert, so nicht weiterlaufen. Denn die haben eben die Sorge, dass es für die irgendwann nicht mehr reicht. Also wenn wir mal auf die Rentenreform gucken, sowas wie Rente mit 63, wo ganz viele Experten sagen, das sollte man einfach nicht mehr halten, wo Sie aber auch vehement sagen, doch, das müssen wir halten. Warum sind Sie da nicht kompromissbereit, wenn das eigentlich seit Jahren so geht und man doch weiß, man läuft auf etwas hinzu, was nicht funktionieren wird?
Naja, das würde ich nicht teilen, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, dass unser Rentensystem wird übrigens seit 40 Jahren versucht, kaputt zu reden.
Aber finden Sie das stabil? Finden Sie unser Rentensystem stabil?
Und jedenfalls deutlich stabiler, als manche das
und
reden
auch
wollen.
In 10 Jahren
da stecken
noch,
ja auch viele Mythen drin. Also es stimmt beispielsweise nicht, dass wir nicht, dass das nicht ausfinanziert wäre, dass wir eine explodierende Kosten im Rentensystem hätten.
Was stimmt denn?
Wir haben auch mit Blick auf die Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden und die sich weiter fortsetzen würden, auch keine Schlechterstellung der jungen Generation. Was wir allerdings brauchen, dem stimme ich zu, ist beispielsweise eine stärkere Berücksichtigung von Beitragsjahren. Mhm. Nichts anderes tut übrigens, die Rente mit 63 gibt's ja gar nicht, aber die abschlagsfreie Rente nach überlangen Versicherungsjahren. Wissen Sie, wenn jetzt heute eine, also man muss ja mindestens 45 Versicherungsjahre zusammen haben, um 2 Jahre früher abschlagsfrei gehen zu können. Die das machen, haben im Durchschnitt 47 Jahre. Der Rest, die das nicht machen, haben im Durchschnitt 37 Jahre. Also die zahlen schon 10 Jahre länger ein. Deswegen ist es nicht ungerecht, sondern es ist in diesem Sinne gerecht.
Was ich interessant finde, ich habe mal gesehen, wer macht das eigentlich? Also wer geht mit 63 frühzeitig in Rente abschlagsfrei?
Mit 63 geht heute keiner mehr. Die sind jetzt 64,6.
Genau, aber die Möglichkeit, die es eben für die bestimmte Generation gibt, das sind weniger die Pflegekräfte oder Bauarbeiter. Das sind dann so vielmehr die Führungskräfte im öffentlichen Dienst zum Beispiel. Da gibt es eine Studie vom DIW. Also für wen sprechen Sie da? Man hat immer den klassischen Dachdecker vor Augen, bei dem man ja wirklich auch sagen würde, natürlich ist das Knochenarbeit, gewisse Jobs geht dann einfach nicht mehr. Aber es gibt doch mittlerweile so viele Berufe, wo das einfach funktionieren würde. Warum das nicht flexibilisieren?
Ja, ich finde es interessant, dass man so tut, als ob die sogenannten Bürojobs alle belastungsarm wären. Das stimmt ja nicht. Und es ist in der Tat nicht nur der Dachdecker. Und nochmal, es geht ja auch um Gerechtigkeitsfragen. Wo Sie recht haben, und darüber müssen wir reden, ist, dass viele es, egal jetzt mal, ob es diese abschlagsfreie Rente gibt oder nicht, es überhaupt nicht schafft bis zu einem Renteneintrittsalter, welcher Art auch immer. Das heißt, sie landen beispielsweise in der Erwerbsminderung oder sie sind so eingeschränkt, eben überhaupt noch erwerbsfähig, dass sie nicht mehr Vollzeit arbeiten können.
Aber das war immer
zum Beispiel
ein Punkt.
Die Oberschwester, ja, die haben wir gerade gehabt. Die Oberschwester, die halt sagt, ich habe 30 Jahre lang auf der Intensivstation gearbeitet als Pflegekraft. Ich kann das mit 60 jetzt nicht mehr in Vollzeit. Und da brauchen wir in der Tat andere Übergänge, die diese Belastungen ernster nehmen, ohne dass das gleich komplett erwerbsunfähige Personenkreise sind. Dafür bin ich sehr. Ich bin auch sehr dafür, dass wir das Rentensystem stabilisieren, indem wir mehr Leute einbeziehen, Selbstständige, Abgeordnete. Ich bin sehr dafür, dass wir diese Demografiespitze, die wir mit den Boomern bekommen werden, die ja aber nicht unendlich ist, weil auch die sterben nun mal irgendwann, dass wir die besser abfangen durch einen transparenten Steuerzuschuss und nicht immer so tun, als ob Steuerzuschüsse der Beweis dafür wären, dass das Rentensystem nicht mehr funktionieren würde.
Der Bundeskanzler war bei Ihnen beim DGB-Kongress und hat, Sie haben eben gesagt, das wird immer alles so schlecht geredet und schlecht gemacht. Er hat da was ganz Konkretes gesagt. Da ging es nämlich auch darum, dass möglicherweise, da läuft man eben drauf zu, zwei Beitragszahler einen Rentner finanzieren sollen, dass das ein bisschen schwierig wird, und hat Folgendes gesagt.
Das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung. Ja, meine Damen und Herren, das ist Demografie und Mathematik.
Es wird gelacht, er wird ausgebuht. Wie fanden Sie das?
Naja, ausbuhen ist für mich was anderes.
Es hat eine
Reaktion aus dem Publikum gegeben.
Frau Fahimi, es wird ganz laut Buh gerufen. Was ist denn das sonst?
Naja, ausbuhen verstehe ich, dass jemand aus dem Saal gebuht wird. Das ist nicht passiert, sondern der Kanzler konnte ganz normal bei uns reden. Und es hat eine Reaktion aus dem Publikum gegeben, die ich nachvollziehen kann, weil dort Betriebs- und Personalräte gesessen haben, die Tausende von Beschäftigten vertreten, die ganz genau wissen, was das heißt. Und es sich so einfach zu machen, zu sagen, es ist quasi ein Naturgesetz, es ist Mathematik und Demografie und damit basta, das ist mir zu einfach, weil das Rentensystem und die Hebel, die wir bewegen können für die Rente, wie sie heute ist und wie sie sich perspektivisch aufbauen muss, schon ein bisschen komplizierter ist, als nur zu sagen, das ist Mathematik. Ich habe gerade ein paar Themen genannt. Ja. Wir müssen das Erwerbstätigenpotenzial heben, wir müssen selbstständige Abgeordnete einbeziehen, wir
aber brauchen einen Demografiezuschuss, so
wir brauchen eine betriebliche... Ja, aber das ist das, was ich sage. Mhm. Das kann nicht wahr sein, dass diese Regierung jetzt seit über einem Jahr von den großen Reformen ankündigt, aber keine Reformen in der Struktur vorschlägt, und im Übrigen die Selbstständigen und Abgeordneten einzubeziehen, kann ich sofort machen, und stattdessen nur über Kürzungen redet und das Ganze als Naturgesetze verkaufen will. Das geht so nicht.
Aber es gibt jetzt ja eine Rentenkommission, die zumindest Vorschläge erarbeiten will, die werden jetzt auch kommen. Und da sind Sie aber fein mit. Also man versucht das ja schon sozusagen breit getragen zu machen und nicht zu sagen, wir machen das jetzt hier so.
Nein, fein sind wir damit noch lange nicht. Erstens, weil wir die Vorschläge ja noch gar nicht kennen. Und zweitens, wir nicht Teil dieser Kommission sind. Das war ja auch Anlass dafür, eine eigene Rentenkommission mit wissenschaftlicher Expertise eben auch einzuberufen. Das werden wir mehr oder weniger zeitgleich vorschlagen. Dann werden wir uns die Empfehlungen anschauen.
Ja.
Ich setze aber darauf, dass es dann dort hoffentlich etwas vernünftigere Strukturreformvorschläge gibt.
Ich versuche mal einmal zurückzuspulen. Wir haben darüber geredet, dass man eine Wochenarbeitszeit haben könnte. Da sagen Sie mehr oder weniger nein. Wir haben über jetzt die Rente gesprochen. Da sagen Sie eigentlich auch das, was die da wollen, zumindest das, was wir jetzt kennen, finden wir nicht gut. Haben wir eigentlich ein doppeltes Nein? Und da haben
nein,
wir jetzt noch
das stimmt nicht. Wir sagen nicht nein, wir machen eigene Vorschläge.
Sie machen eigene Vorschläge, die aber die andere Seite so gar nicht gut findet. Und bei Steuern ist es so, nach Ihrem Steuerkonzept, da will ich noch mal einmal kurz drauf gucken, weil auch darüber wird permanent geredet. Heute auch Lars Klingbeil, der verschiedene Ideen wieder auf den Tisch gebracht haben soll, laut Spiegel. Soll es insgesamt weitreichende Einkommenssteuersenkungen geben? Das wollen ja auch CDU und SPD in großen Teilen. Im Gegenzug wollen Sie aber die Körperschaftssteuer erhöhen, den Spitzensteuersatz in der Einkommenssteuer auf 49% anheben, eine Vermögensabgabe und eine Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer erhöhen. Und wenig überraschend sagt da jetzt womöglich auch die Politik und die Arbeitgeber, so fahren wir den Laden an die Wand. Wirklich.
Naja, den Laden an die Wand fährt man nicht, sondern man muss mal die Realität wahrnehmen, dass wir jetzt seit 30 Jahren eine enorme Vermögensverschiebung von unten nach oben haben. Alleine seit der Jahrtausendwende haben die 100 reichsten Menschen in diesem Land, 100 Personen, ihr Gesamtvermögen um 450 Milliarden auf über 700 Milliarden erhöht. Also darüber muss man schon mal reden können. Und wissen Sie, Frau Atalay, ich erwarte natürlich nicht, dass unser Steuerkonzept umgesetzt wird. Aber mal die Spannbreite aufzumachen, über die man reden könnte, das finde ich schon angemessen, nachdem wir uns jetzt seit über 2 Jahren eine einzige Kakophonie von Arbeits- und Sozialrechten in völliger Willkür, ja, kann man überall reinfuschen. Das ist ja nicht das, über das wir es ja gerade geredet haben, ist ja nicht das Einzige. Feiertag weg, Streikrecht einschränken, Karenztage wieder einführen. Also das nimmt ja alles kein Ende.
Ja, aber da machen Sie eigentlich Vorschläge, wohl wissend, dass das sowieso nicht durchkommt?
Nein, wir haben erstmal ein eigenes Konzept vorgelegt. Okay. Darüber kann man ja reden. Und ich sage Ihnen, ich glaube, dass durchaus dort eine Verständigung aus meiner Sicht möglich ist. Wir scheinen uns ja einig zu sein, dass in der Breite der Erwerbsbevölkerung die Einkommensteuer gesenkt werden muss, dass wir einen linearen Verlauf und nicht einen Huckel in der Mitte brauchen, was die Progression angeht, dass es einen höheren Spitzensteuersatz geben müsste, der dann auch später einsetzt, dass es vielleicht auch einen höheren Freibetrag geben könnte. Und ja, wir müssen, und das ist, glaube ich, der hauptsächliche Dissens, wir müssen über die Frage reden, wie wir die höheren Vermögen in diesem Land, die unglaublich akkumuliert sind, dass wir die wieder stärker beteiligen an dem, was jetzt diese Gesellschaft eben auch braucht. Zum Beispiel auch beim Thema Verteidigung.
Ja.
Warum müssen wir bei Verteidigung ungebremste Schulden aufnehmen?
Ich möchte da würden wir wahrscheinlich noch mal 10 Minuten drüber diskutieren, was sehr spannend wäre. Aber ich will mal einmal, wenn man bei Ihnen merkt, wo Sie stehen, für welche Themen Sie kämpfen, mal einmal zeigen den Zuschauerinnen und Zuschauern, wo das vielleicht auch herkommt und wie Sie das in der Vergangenheit gemacht haben, vielleicht künftig noch tun.
Die Sozialdemokratie ist meine politische Heimat.
Mit diesen Worten stellte sich Yasmin Fahimi 2014 als Generalsekretärin und Nachfolgerin von Andrea Nahles vor. Seit 40 Jahren ist sie Mitglied der Sozialdemokraten, beginnt ihre Karriere bei den Jusos und bei der SPD in Hannover als Teil des linken Flügels. Fahimi wächst mit ihrem großen Bruder bei der alleinerziehenden Mutter in Hannover auf. Sie studiert Chemie und engagiert sich früh bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Der heutige Vorsitzende Michael Vassiliadis ist ihr Partner. 2014 beginnt Fahimis politische Karriere auf Bundesebene als SPD-Generalsekretärin. Etwas unerwartet.
Ich bin selber auch überrascht gewesen, als mich der Anruf von Sigmar Gabriel ereilte.
Nach einer Amtszeit dann der Wechsel ins Arbeitsministerium als Staatssekretärin, bevor sie ab 2017 für die SPD das Direktmandat in Hannover Süd gewonnen hat. Den Diskurs scheut sie nicht.
Puh, das war ja ganz schön viel Meinung für keine Ahnung.
Auch bei der Bundestagswahl 2021 bekam sie wieder ein Bundestagsmandat, das sie 2022 mit der Wahl zur DGB-Vorsitzenden niedergelegt hat. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Gewerkschaften und wurde auf dem Bundeskongress im Mai mit über 96% in ihrem Amt bestätigt.
Frau Fahimi, wenn man so die alten Bilder sieht, damals auch große Koalition, Kanzlerin war Angela Merkel, SPD-Parteivorsitzende haben wir gesehen, Sigmar Gabriel, und die SPD hatte um die 25%. Heute sind wir so bei 12, 13. Wie sehr tut das weh?
Es tut jedem, der Mitglied dieser Partei ist, natürlich weh, klar.
Und was glauben Sie, woran liegt das? Jetzt gibt's schon große Diskussionen, sollte man die Parteivorsitzende möglicherweise vielleicht austauschen gegen Herrn Pistorius, gegen Frau Rehlinger aus dem Saarland?
Also an solchen Personalspekulationen möchte ich mich nicht beteiligen, weil ich fände das jetzt übergriffig. Das muss in den Parteigremien beraten werden und denen gehöre ich nicht an.
Könnten Sie sich vorstellen, nochmal zurückzugehen?
Nein.
Warum nicht? Das war ein sehr klares Nein.
Ja, weil das Amt, was ich jetzt habe, das aus meiner Sicht das Beste ist, was ich machen kann. Und ich bin sehr dankbar für alle Stationen, die ich machen durfte. In Ihrem Beitrag haben Sie jetzt natürlich auch den Parteiteil auch dargestellt. Ist völlig in Ordnung. Den hat es immer auch gegeben. Aber ich habe vor allem 15 Jahre eben für die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie gearbeitet. Aber über alle Stationen, die ich gegangen bin, habe ich unglaublich wertvolle Erfahrungen sammeln können, die ich in meiner jetzigen Funktion, finde ich, sehr gut zum Nutzen und als Stimme der Beschäftigten eben auch einbringen kann. Und deswegen will ich daran festhalten. Es gibt für mich überhaupt gar keinen Veränderungswunsch.
Wir haben es eben kurz gehört, Ihr Vater stammte aus dem Iran. Jetzt haben wir mit Fußball angefangen. Ich würde gerne mit Fußball enden. Es ist nämlich heute 3 Uhr irgendwie morgens. Das sind ja so gruselige Zeiten, wenn angepfiffen wird. Spielt Iran. Gucken Sie sich das an?
Nein.
Gar nicht. Warum?
Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, weil ich mich auch, gerade auch als ich als Generalsekretärin gewählt worden bin, haben mich viele Journalistinnen und Journalisten immer tituliert als Deutsch-Iranerin. Mhm. Und ich finde das eine Frechheit. Mhm. Die Tatsache, dass mein Vater Iraner war, ist das eine. Ich bin Deutsche. Punkt. Mhm. Nicht nur, weil meine Mutter Deutsche ist. Im Übrigen Ostpreußen, wenn ich das mal so betonen darf. Das heißt, meine Kriegs- und Flüchtlingsgeschichten aus der Familie kommen aus dem deutschen Teil, nicht aus dem iranischen. Mhm. Mein Vater ist noch vor meiner Geburt verstorben. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ich habe erlebt, was das heißt, mit diesem Namen und auch mit diesem Familienhintergrund natürlich auch immer wieder konfrontiert und zum Teil auch diskriminiert zu werden. Insofern kann ich vieles nachfühlen, was Menschen mit einer solchen Geschichte eben auch erleben. Aber meine Geschichte ist eine ganz andere als die vieler anderen und da wird zu viel durcheinander geworfen. Mhm. Väterliche Familie im Kern sind inzwischen alles US-Amerikaner, weil die aus dem Iran geflüchtet sind. Und der Iran ist und bleibt für mich eines der schlimmsten Terrorregime auf der Welt. Und deswegen gibt's da für mich überhaupt gar keine für dieses Land und dieses Regime irgendwie gefühlte Sympathie und Nähe. Dass ich auch Iraner kenne, die ich sehr mag und schätze und vieles an dieser Kultur auch toll finde, ist ein ganz anderes Thema. Aber das verbinde ich nicht mit Fußball. Mhm.
Sagt Yasmin Fahimi. Danke für die Klarstellung und danke, dass Sie hier sind.
Danke auch.
Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen und nächste Woche sehen Sie dann den Talk Blome und Pfeffer an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage bis dahin. Tschüss.